SWR 2 Tandem.
2014 entführte die Terrormiliz Boko Haram in Nigeria 276 Schülerinnen aus dem Dorf Chibok. Die Mädchen kamen als Chibok Girls in die internationalen Medien. Doch ihr Schicksal ist kein Einzelfall. Tausende Frauen wurden davor schon und auch danach von Boko Haram verschleppt und zwangsverheiratet. Wolfgang Bauer, Zeitreporter aus Reutlingen, wollte ihnen eine Stimme geben. In seinem Buch »Die geraubten Mädchen« lässt er Frauen und Mädchen zu Wort kommen, denen die Flucht gelungen ist. Sie hören eine Sendung von Christine Werner.
Der Wald, der zum Schrecken eines modernen Staates wurde, ist lichtlos und fast undurchdringlich. Wer hineingerate, glauben viele in Nigeria, finde nie wieder heraus. Es heißt, ein Fluch aus der Vorzeit liege auf ihm. Der Wald ist so alt, dass niemand mehr sagen kann, was sein Name ursprünglich bedeutete. Der Sambisa ist der letzte seiner Art.
Der Wald ist dort am dichtesten, wo Gewässer existieren. Und die Bäume sind nicht so hoch, aber sehr dicht. Und das Unterholz ist extrem eng entlang dieser Gewässer. Deshalb hat Boko Haram dort mit Vorliebe ihre Camps errichtet, weil sie aus der Luft nicht zu beobachten sind, nicht durch Drohnen und nicht durch Helikopter. Und dort halt ihre Logistik haben errichten können und ihre Sklavencamps dann eingerichtet haben.
Die Kronen seiner Bäume sperren den Himmel aus. In seinem Innersten schafft es die Sonne selten bis auf den Grund. Sein Boden gibt keinen Halt. In diesem Wald gibt es viele Raubtiere. Der gefährlichste seiner Bewohner ist jedoch der Mensch. Genauer, der Mann.
Der Sambisa-Wald befindet sich im Nordosten Nigerias, an der Grenze zum Tschad. Südlich davon liegen die Orte Gubla und Gulak, etwas westlicher Chibok.
Ich heiße Jumai, aber alle nennen mich Talatu, weil ich die Erstgeborene bin. Bevor sie mich in den Wald geschleppt haben, ging ich in die 9. Klasse der Secondary School in Duhu. Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Ich mag Mathe, weil es logisch ist. Wenn du einmal verstanden hast, was die Logik einer mathematischen Regel ist, löst du alle Aufgaben ganz einfach und schnell.
Du kommst in den Wald und es wird dunkel. So dunkel, dass du vergisst, dass es Tag ist. Ich bin die Mutter von Talatu. Sie haben uns beide in den Wald gebracht.
Die Frau auf dem schwarz-weißen Porträtfoto heißt Sadia, ist 38 Jahre alt, Mutter von 5 Kindern. Ein Tuch mit afrikanischem Muster umrahmt ihr Gesicht. Der Blick verloren. 9 Monate wurde sie im Sambisa-Wald gefangen gehalten, zwangsverheiratet. Nun erwartet sie ein Kind von ihrem Peiniger.
Sie war erst sehr schüchtern, also zurückhaltend, aber sehr stolz und oft sehr in sich gewandt.
Wolfgang Bauer, 47 Jahre alt, lebt in Reutlingen. Als Reporter für die Zeit ist er viel in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs. Somalia, Libyen, Pakistan, Irak, mehrmals Syrien und immer wieder Nigeria, eines der ärmsten Länder der Welt und seit Jahren erschüttert durch die Gewalt von Boko Haram. Die Terrorsekte wütet in den Dörfern, verschleppt, vergewaltigt, tötet Menschen lange bevor die Entführung der Chibok-Mädchen die Welt aufrüttelt. Wolfgang Bauer möchte mehr über das Schicksal der Frauen erfahren. 2-mal reist er in das Land, Fotograf und Übersetzer dabei, spricht mit über 60 Frauen und Mädchen, die aus den Fängen von Boko Haram fliehen konnten. Er schreibt ein Buch darüber. »Die geraubten Mädchen«, heißt es. Er gibt ihnen damit eine Stimme.
Ja, mein Anliegen war, selber mal zu erfahren, das, was es für diese Generation an Frauen bedeutet, dieser totale Kontrollverlust, den Boko Haram ihnen aufzwingt, diese Degradierung als Mensch.
Sie haben mir nur meinen Namen gelassen. Alles andere haben sie mir genommen. Ich bin jetzt jemand anderes, das spüre ich. Ich bin jetzt jemand, den ich nicht kenne. Ich bin nie zur Schule gegangen. Ich musste auf den Feldern meiner Mutter arbeiten. Mein Vater arbeitete als Maurer. Wenn er zu Hause war, stritten meine Eltern die ganze Zeit. Sie ließen sich scheiden. Ich wuchs bei meiner Mutter auf. Ich war als Kind glücklicher, als ich es heute bin. Als Kind fehlte es mir an nichts. Ich vermisse die Leichtigkeit von damals.
Das habe ich allen Frauen ganz am Anfang der Gespräche gesagt, dass mich nicht nur ihr Leid interessiert, dass sie viel mehr sind als ihr Leid. Ich habe oft als erstes nach ihren frühesten Kindheitserinnerungen gefragt, selbst wenn das schon ältere Frauen waren, so dass sie verstanden, sie haben die Kontrolle über das Gespräch. Die waren deutlich entspannter, als ich ihnen das so eröffnet hatte, dass ich nicht nur die Schläge, die Quälereien, womöglich Vergewaltigungen bei ihnen abfragen will.
Die Interviews finden in Yola statt, einer staubigen Millionenstadt mit Wellblechsiedlungen, Flüchtlingscamps, Kirchen, Moscheen, Märkten, Universitäten und Verwaltungsgebäuden. Die Stadt liegt knapp außerhalb des Einflussbereichs von Boko Haram. Hier können sie sich treffen. Hier ist es einigermaßen sicher. Aber auch in Yola müssen sie vorsichtig sein. In den Wochen zuvor haben sich zwei Frauen im Namen von Boko Haram in die Luft gesprengt. Es gab hunderte Tote. Deshalb wird für jedes Gespräch der Ort gewechselt. Jeden Tag sitzen Wolfgang Bauer und sein Übersetzer Kabiro in einem anderen Gebäude auf Bastmatten und hören den Frauen zu, die ihre Geschichte erzählen.
Ich stehe jeden Tag um 6:30 auf. Ich wasche die Kleinen, ziehe ihnen die Schuluniformen an, gebe ihnen etwas Schulgeld. 50 Naira den Kleinen fürs Pausenbrot, 100 Naira für Talatu, damit sie den Bus zur Schule nehmen kann. Wenn die Kinder in der Schule sind, gehe ich raus auf die Felder, um Feuerholz für die Kochstelle zu suchen. Eine Stunde brauche ich meistens dafür. Die Arbeit ist schwer, aber ich mag sie. Du hast deine Ruhe da draußen. Du kannst über alles nachdenken.
Sadia und ihre Kinder werden im August 2014 verschleppt. Tochter Talatu, damals 13, wird wie die Mutter im Wald zwangsverheiratet. Im Buch, auf dem Porträt des Fotografen Andy Spürer, versinkt ihr kleines Gesicht fast völlig in einem schwarzen Hintergrund.
Die Schule ist von meinem Haus weit weg, in Gulag. Aber manchmal haben wir Lust, zu Fuß zu gehen, weil wir uns dann länger miteinander unterhalten können. Zu Fuß brauchen wir etwa eine Stunde dorthin. In der Pause liebte ich es zu schaukeln oder auf dem Hof eine Runde mit dem Fahrrad zu drehen. Ein Fahrrad ist bei uns etwas Besonderes.
Als Weißer wird Wolfgang Bauer von den Frauen zunächst misstrauisch beäugt. Aber er hat Zeit. Und er hat Kabiro, seinen Übersetzer und Begleiter.
Dieser Kabiro, den wollte ich eigentlich nach dem ersten Gespräch absagen, weil er, es klingt blöd, aber weil er stottert. Gutes Englisch, netter Kollege, aber stottert. Aber im Nachhinein war es genau die richtige Entscheidung, weil so wie er um Worte gerungen hat, haben auch die Frauen um Worte gerungen. Und das hat die dann wieder ein bisschen mehr auf Augenhöhe gebracht. Eingedenk dessen, dass die nigerianische Elite halt Lichtjahre entfernt von den Dorfbewohnern ist. Und natürlich auch Kabiro irgendwie zu dieser Elite gehört. Aber dieses Stottern hat ihn wieder auf Normalmaß gebracht. Und die Frauen haben, glaube ich, mehr Zutrauen zu ihm entwickelt, weil er oft auch so hilflos war.
7 Schicksale hat Wolfgang Bauer für sein Buch ausgewählt. 7, die für Tausende stehen. Clara, 16, Schülerin, wurde in ein Sammellager gesperrt. Lydia, 17, Schülerin, für einen Monat entführt. Während der Kämpfe wurden ihre Beine und ein Arm von einer Bombe zerfetzt. Sakina, 33, Geburtshelferin, Mutter von 6 Kindern. Ihre älteste Tochter starb auf der Flucht. Batula, 41, ältere Schwester von Sadia, Mutter von 9 Kindern, für 9 Monate entführt, zum Zeitpunkt der Entführung schwanger. Und Rabi, 13, Schülerin, Tochter von Batula, wurde mit ihrer Mutter verschleppt und zwangsverheiratet. Ihr war es nicht vergönnt, jemanden kennenzulernen, sich zu verlieben, so wie es ihrer Tante Sadia vergönnt war, damals vor dem Terror.
Mit 16 habe ich geheiratet. Er war 18 Jahre alt, ein sehr hübscher. Er machte immer Späße. Er war Lastwagenfahrer und kam gerade durch Duhu, als er eine Panne hatte. So lernten wir uns kennen. Ich stand mit Freundinnen am Brunnen, um Wasser zu holen, als er dazukam. »Dich habe ich hier noch nie gesehen«, sagte er zu mir und lachte. So fing das an.
So wie sie sagt, war das eine glückliche Ehe, aber er kam dann ums Leben bei einem Autounfall. und sie musste ohne ihn dann ihr Leben nochmal aufbauen, ist zurück in ihr Dorf gegangen und hat dann einen Marktstand errichtet und sagte mir, ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein. Also das ist eine große unabhängige Stärke in vielen dieser Frauen drin. Und umso vernichtender ist dann der Kontrollverlust, den sie dann bei dieser Sekte haben.
Boko Haram fällt an einem Nachmittag in ihr Dorf ein. Die Menschen fliehen zu Hunderten in die Berge, mehrmals, werden aber gefunden oder verraten und zurückgetrieben.
Sie führten neue Regeln ein. Wir Frauen durften kein Wasser mehr holen, das war jetzt Sache der Kinder. Nach 3 Wochen verkündete dort ein Emir: Morgen beginnen wir damit, euch an gute Muslime zu verheiraten. Ich fragte den Emir: Wollt ihr auch Mädchen im Alter meiner Tochter verheiraten? Der antwortete mir: Der Prophet Mohammed habe ein 7-jähriges Mädchen zur Frau genommen. Ich sagte nichts mehr. Bei Boko Haram gibt es einen Moment, da weißt du, du musst schweigen.
Betet, sagten sie uns. Und wir beteten auf dem Platz vor der Moschee. Hunderte von uns. Ihr betet nicht richtig, schrien sie uns an. Sie sagten, wir seien bisher keine richtigen Muslime gewesen. Am 2. Tag schnitten sie 2 Männern vor unseren Augen die Köpfe ab.
Die Musliminnen, die jetzt nicht die Interpretation des Korans von Boko Haram angenommen hat, sondern die halt traditionell bisher ihrem Glauben nachgegangen sind, die werden von Boko Haram als ungläubig und für die Hölle verdammt betrachtet. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die sowieso in der Hölle schmoren. Und wenn Frauen es aber schaffen, also soweit den islamischen Glauben anzunehmen, den Boko Haram vertritt, und sich hochzuarbeiten, dann öffnet das denen die Türen des Paradieses. Also sie sehen sich, glaube ich, selber als Retter und als Gründer einer reinen Rasse.
Boko Haram, der Name wird übersetzt mit westliche Bildung verboten, in einigen Berichten auch mit Bücher sind Sünde. Die Terrorgruppe kontrollierte unter ihrem Führer Shekau zeitweise 1/5 Nigerias. Bei ihrem Kampf für einen islamischen Gottesstaat hat Boko Haram fast 20.000 Menschen brutal getötet, über 2 Millionen in die Flucht getrieben und Abertausende versklavt.
Also es ist ein ganzes System der Sklaverei, das Boko Haram da zu etablieren versuchte. Und die jüngeren Frauen, wenn eben benutzt, um die Sekte zu reproduzieren, also als Sexsklavinnen, muss man sagen. Die älteren Frauen als Arbeitssklavinnen, die sollen die Küche dann machen, sauber machen, Brennholz sammeln, also die Logistik des Camps organisieren. Und es werden auch kleine Jungs entführt aus den Dörfern, die dann in andere Camps kommen, in Trainingcamps, wo sie dann zu Kämpfern ausgebildet werden sollen. Und dann kommen die dann wieder zurück in die Camps, in denen die Frauen festgehalten werden und müssen die dann bewachen.
Sadia, ihre Tochter Talatu, deren Geschwister und all die anderen Frauen des Dorfes werden unter Waffengewalt auf Lastwagen gezwungen und in den Wald gebracht.
Ich konnte oft nicht einschlafen. In der Nacht habe ich den Singsang der kleinen Jungs gehört. Sie lasen den Koran vom Anfang bis zum Ende. Wenn sie ihn ganz gelesen hatten, bekamen sie von den Männern ein Gewehr. In der Nacht gab es im Camp so viele seltsame Geräusche. Heulen, Brüllen und lautes Kreischen. Schrecklich war das.
Bring back our girls. Am 15. April 2014 nimmt die Welt zum ersten Mal Anteil am Schicksal der nigerianischen Frauen und Mädchen. 276 Schülerinnen waren in der Nacht aus einem Internat in der Kleinstadt Chibok entführt und von Boko Haram in den Sambisa-Wald verschleppt worden. Die Chibok-Mädchen schaffen es in die internationale Presse, in Nachrichtensendungen und in Social-Media-Kanäle.
Leider Gottes ist das häufig so mit Nachrichten aus Afrika, die dann ihren Niederschlag finden in der deutschen Presselandschaft. Die kommen oft sehr verzerrt daher als verkürzte Meldungen. Also über Boko Haram wurde vor der Entführung der Chibok-Mädchen so gut wie nicht berichtet. Erst diese eine Geschichte hat für Aufsehen gesorgt, weil man sich mithilfe dieses Narrativs, ja, dieser Geschichte, etwas vorstellen konnte.
Weltweit demonstrieren Menschen für die Freilassung der Mädchen. Auf Twitter startet eine Kampagne mit dem Hashtag Bring Back Our Girls. Michelle Obama beteiligt sich daran, die damalige First Lady der USA.
Einerseits hat die Kampagne es wirklich geschafft, das Augenmerk der Welt mal auf Boko Haram zu lenken und auf die gigantische Tragödie, die sich da abspielt. Andererseits glaube ich ja, war es teilweise dann auch nachteilig, weil international die Mädchen so bekannt geworden sind, dass sogar Michelle Obama da sich an dieser Hashtag-Kampagne beteiligt hatte, ist die Wertigkeit aus Sicht von Boko Haram dieser Mädchen ins Unermessliche gestiegen. Und ich glaube, sie wollten mit diesen Mädchen ein Exempel statuieren und haben hart gearbeitet, um sie umzudrehen.
Auch Talatu bekommt im Wald Besuch von den Chibuk-Mädchen.
Die Mädchen haben uns Islamunterricht gegeben. Die Chibuk-Mädchen waren sehr streng. Sie schlugen uns mit Plastikkabeln auf den Rücken, wenn wir den Koran nicht auf Arabisch vorlesen konnten. Wir wurden auch entführt, haben sie zu uns gesagt. Aber ihr müsst euch damit abfinden. Ihr verrichtet hier das Werk Gottes. Ich wurde an den Hilfslehrer verheiratet. Der Emir Abu Sahra kam zu mir und sagte, du bist alt genug fürs Heiraten. Wenn du dich weigerst, bringen wir dich zu den Chibuk-Mädchen und die werden dich töten. Ich wurde dann von meiner Mutter getrennt und in das Lager Tor 2 gebracht. Ich habe meine Mutter schrecklich vermisst. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie der Mann, der mein Mann war, aussah. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon fast alles vergessen. Ich hatte Glück. Er konnte mir nichts tun.
Talatu kann sich an nichts erinnern. Vielleicht erinnert sie sich doch und schweigt trotzdem, schreibt Wolfgang Bauer. Aber wie erzählen von Gewalt und Demütigungen? Womöglich im Beisein der Mutter. Vergewaltigte Frauen gelten als ehrlos. Und die Töchter mussten erfahren, dass ihre Mütter sie nicht schützen konnten.
Ich meine, wir kratzen ja trotz aller Zeit und Intensität in diesen Interviews auch nur an der Oberfläche. Ich mag mir nicht ausmalen, welche Konflikte es zwischen Müttern und ihren Töchtern gegeben hat in dieser Zeit der Entführung bei Boko Haram, die dann lebenslang vermutlich nicht mehr so richtig abheilen und vernarben.
Im Oktober 2016 wurden 23 Chibuk-Mädchen freigelassen. Im Frühjahr 2017 noch einmal 82. Im Austausch gegen inhaftierte Boko Haram-Terroristen. Doch ehe die Mädchen ihre Eltern sehen dürfen, werden sie zum Präsidenten geflogen, von ihm empfangen und in Szene gesetzt. Amnesty International warnt, die Mädchen würden zu PR-Zwecken missbraucht. Auch Sadia und Talatu schaffen es aus dem Wald. Im Juni 2015 können sie fliehen, während eines Angriffs des nigerianischen Militärs.
Der Tag unserer Flucht war fast noch schlimmer als der Tag unserer Entführung. Es war, als würde die Welt verbrennen. Feuer in den Bäumen, Bomben, hinter uns und vor uns. Wir rannten. Hunderte Frauen und Kinder. Wir wussten, in welche Himmelsrichtung wir ungefähr laufen mussten. Wir orientierten uns an der Sonne. Aber oft hatten wir das Problem, dass wir die Sonne nicht sehen konnten. So dicht war das Blattwerk über uns.
Ja, die werden befreit im Zuge von militärischen Operationen gegen Boko Haram. Die werden jetzt nicht befreit, weil man sie unbedingt befreien will, sondern weil man Boko Haram auf Deutsch gesagt ausräuchern will, da wo sie gerade sitzen. Und sehr oft scheut die nigerianische Armee mit Infanterie in diesen Kampf hineinzugehen, sondern macht das mit Distanzwaffen. Und mit die traumatisierendsten Situationen haben diese Frauen während der Befreiung erlebt, weil ihre Freundinnen, ihre Kinder, ihre Verwandten in Stücke gerissen worden sind und verbrannten.
Wir leben jetzt wieder im Dorf bei unserer Oma. Aber dort ist es nicht gut für uns. Es gibt jetzt niemanden, der uns schützt. Viele schauen mit bösen Blicken auf uns. Mein Halbbruder ist noch im Wald. Er ist 13. Sie sagen, er kämpft jetzt mit Boko Haram. Aber sie haben ihn genauso verschleppt wie uns und ihn gezwungen, sich ihnen anzuschließen. Als ich noch im Wald war, fragte ich die Chibuk-Mädchen nach ihm. Sie meinten, er sei in ein Ausbildungscamp gebracht worden. Mein Halbbruder heißt Abu Bakar. Er ist ein guter und lustiger Junge. Ich möchte nicht, dass ihm jemand etwas tut.
Nigerias Regierung brüstet sich damit, Boko Haram zurückgedrängt zu haben. Die Regierung hat sich dafür auf einen Pakt eingelassen. Milizen und sogenannte Bürgerwehren patrouillieren jetzt in den Straßen und kontrollieren die Dörfer.
Ich sehe das Problem, dass da halt eine ganze Generation traumatisiert ist, auch verroht ist natürlich, das geht einher. Und diese Mädchen sind halt jetzt zwischen zwei Fronten. In den Dörfern haben die Milizen die Macht übernommen, die gegen Boko Haram gekämpft haben. Oft sind das nur so zusammengeworfene Mafia-Banden, die ihrerseits einfach so entführen können und vergewaltigen können. Nur wird darüber gerade nicht so geredet, weil das schafft es nicht mehr in die internationale Presse. Und diese Milizen sind, ich glaube, mindestens so schlimm wie Boko Haram. Es wird sehr viel umgebracht und gemordet in diesen Dörfern im Moment. Und in dieser Atmosphäre wachsen jetzt diese Mädchen auf und sie lernen dann sehr bald natürlich irgendwelche Jungs kennen, die sich der einen oder anderen Seite dann auch verpflichtet fühlen. Und ich glaube, da dann Neutralität zu bewahren und einigermaßen auch moralisch unbeschadet rauszukommen aus der Situation, das bedarf schon einer gewissen Charakterleistung.
Ich bin schwanger von meinem Boko Haram-Mann und will das Kind auch bekommen. Ich will das Kind nicht töten. Ich will mich nicht schuldig machen. Viele Leute raten mir zu einer Abtreibung. Männer der Selbstverteidigungsmiliz des Dorfes kamen zu unserem Haus und sagten, wenn es ein Junge werde, würden sie ihn töten, weil der Junge später auch ein Boko Haram werden würde. Sie sagen, ich hätte mit Boko Haram gelebt. Jetzt behaupten sie, ich sei eine von denen. Ich habe mich beim Militär über die christliche Miliz beschwert. Der Armeeposten im Dorf unterstützt mich. Aber der Chef der Miliz kam dann noch einmal, um mir zu erklären, das Militär werde bald abziehen, sie aber würden bleiben. Alle fragen mich, was ich jetzt vorhabe.
Sadia und Talatus Geschichte und die der anderen sind in Auszügen zuerst in der Zeit erschienen, verbunden mit einem Spendenaufruf an die Leserinnen und Leser. 80.000 Euro kamen zusammen. Damit das Geld auch wirklich den betroffenen Frauen zugutekommt, ließ Wolfgang Bauer über Vertrauensleute in Nigeria Listen erstellen. Bankkonten wurden eingerichtet, von denen zur Sicherheit jeden Monat nur eine kleine Summe abgehoben werden kann.
Die meisten der Mütter, über die das dann geht, haben von uns erbeten Geld für das erste Saatgut, damit sie auf den Feldern wieder anfangen können zu arbeiten. Und alle haben das Schulgeld für die Mädchen erbeten. Also alle hatten vor, die Mädchen wieder auf die Schule zu schicken.
131 girls still missing. Der Twitter-Hashtag Bring Back Our Girls ist noch aktiv. Erinnert an die, die noch im Wald sind. Inzwischen 3 Jahre schon. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind über 2 Millionen Menschen wegen des Terrors von Boko Haram auf der Flucht. Die Hälfte davon Kinder. Viele Frauen und Mädchen können nicht in ihre Dörfer zurück. Sie leben in riesigen Flüchtlingslagern. Im Buch zeigt ein letztes Schwarz-Weiß-Foto ein stattliches, flaches Gebäude. Auf dem sandigen Vorplatz gehen 13 Frauen mit strahlenden Gesichtern auf die Kamera zu. Einige mit einem Baby auf dem Arm. Sie konnten durch die Spenden neu anfangen.
Ich glaube, wir müssen schon mehr helfen, gerade eben die Schulausbildung verstärken. Es ist so wichtig, kreatives Lernen dort zu unterrichten. Dieses ganze Schulsystem impliziert in überhaupt nicht, dass die Kreativität, das kritische Denken, kombinieren, Fakten aneinanderlegen und seine eigenen Schlüsse draus ziehen und seinen eigenen Weg gehen. Und das ist, glaube ich, so, so wichtig, damit eben Politiker in Nigeria, Boko Haram, Kirchen in Nigeria kritische Alternativen gegenübergestellt bekommen, dass man die Leute dazu befähigt, kritischer die ihnen vorgeworfenen Botschaften anzugucken und dann besser für sich auch entscheiden zu können, was ist jetzt ein guter Weg, was bringt uns langfristig irgendwo hin.
Talatu, die Mathe so sehr liebte, kann wieder zur Schule gehen. Sie kann sogar so etwas wie Zukunft denken.
Nach der Schule werde ich heiraten, nicht früher. Erst danach. Und dann will ich Ärztin werden. Ich kenne niemanden in meinem Dorf, der je Arzt geworden ist. Ich weiß nicht, wie ich Ärztin werden kann, in welche Schule ich dafür gehen muss. Aber das ist mein Traum.
Die geraubten Mädchen, von der Terrormiliz Boko Haram entführt, von Christine Werner. Das Buch von Wolfgang Bauer ist im Suhrkamp Verlag erschienen und kostet gebunden 19,95 Euro.